Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Erstes Gold für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen. Rodler Max Langenhan siegt im Einsitzer. In vier Läufen stellte er vier Bahnrekorde auf. Mehr dazu später in der Sendung. Zunächst ins Inland. Bundesjustizministerin Hubig plant ein Gesetz gegen überhöhte Mieten. Der Entwurf liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Er zielt vor allem darauf ab, Schlupflöcher bei der Mietpreisbremse zu schließen. Bislang umgehen manche Vermieter die Obergrenzen durch Kurzzeitvermietung oder Möblierungszuschläge, weil die Mietpreisbremse dann nicht gilt. Der Koalitionspartner CDU/CSU reagierte zurückhaltend auf die Pläne.
Vor ein paar Wochen war Sebastian Bachmann selbst noch auf Wohnungssuche. Gestern hat er in München mit anderen seinen Unmut auf die Straße getragen.
Macht man das Internet auf, findet man sofort möblierte Angebote, befristete Angebote. Und was mich total schockiert hat, eigentlich sind die Mietpreise ja reguliert. Aber die Angebote, die man auf den Plattformen findet, sind jenseits des Mietspiegels.
Künftig sollen Vermieter angeben müssen, wie viel sie wegen einer Möblierung auf die Miete aufschlagen wollen. Außerdem soll die Mietpreisbremse auch auf kurze Zeit befristete Mietverträge, die länger als 6 Monate laufen, angewendet werden. Und bei Indexmieten, die sich an der Inflationsrate orientieren, soll die Miete nur noch um maximal 3,5% pro Jahr steigen. Es sind kleine Stellschrauben. Die Ministerin ist trotzdem davon überzeugt, dass sie Auswirkungen haben werden.
Wir sehen gerade, dass das Thema möbliertes Wohnen, Kurzzeitmietverträge und Indexmietverträge ein Massenphänomen geworden ist. Und deshalb wird es sicherlich das Leben vieler Menschen auch betreffen.
Der Linken gehen die Vorschläge nicht weit genug.
Wohnen ist ja die soziale Frage unserer Zeit. Und deswegen müssen alle Mieterinnen und Mieter ganz grundsätzlich geschützt werden. Wir brauchen einen bundesweiten Mietendeckel und müssen endlich den Mietwucher verfolgen und endlich ahnden.
Ein Eigentümerverband kritisiert die geplante Schonfrist für säumige Mieter. Wer nachträglich doch noch zahlt, soll so eine Kündigung abwenden können.
Hier wäre es eigentlich Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass Menschen, die in eine finanzielle Schieflage geraten, Unterstützung erhalten. Dies ist nicht Aufgabe einzelner privater Vermieter.
Bis Mieterinnen und Mieter von den Änderungen profitieren können, wird es aber noch dauern. Nun werden zunächst die Bundesländer und Verbände angehört. Am Ende muss der Bundestag entscheiden.
Die SPD will das Gesundheitssystem künftig nicht nur durch Beiträge der Beschäftigten finanzieren, sondern auch durch andere Einkommen wie Kapitalerträge und Mieten. Diesen Plan stellte Co-Parteichefin Baas bei der Vorstandsklausur vor, die über ein neues Grundsatzprogramm beraten hat. Damit stellte sich die SPD-Spitze gegen Forderungen der Union, Sozialleistungen zu kürzen. In diesem Punkt ist man sich aber auch in der Union nicht einig.
Unser erstes Plakat hängt.
Wahlkampf macht Raymond Höppner Spaß, wenn da nicht die neuen Ideen aus Berlin wären und er über Teilzeit und Zähne reden müsste.
Die Debatte ist nicht unbedingt förderlich im Wahlkampf, zumal ich auch denke, dass wir ganz andere Probleme haben, um uns jetzt über irgendwelche Teilzeitdebatten und Zahnbehandlungen die Köpfe einzuschlagen.
Er kandidiert für die CDU für den Landtag in Rheinland-Pfalz. Bei vielen hier ist der Vorwurf hängen geblieben, zu wenig zu arbeiten, auch wenn sie gar nicht gemeint waren.
Ich habe einen Sohn, der ein Pflegefall ist. Ich pflege meine Mutter und bin auch in der Teilzeit mit 75%. Und das ist nichts, was ich mir als Lifestyle jetzt ausgesucht habe.
Den Menschen zu sagen, ihr arbeitet zu wenig, sei der völlig falsche Weg, sagt Lars Klingbeil im ARD-Bericht aus Berlin. Seine SPD wolle grundsätzliche Debatten, bei Gesundheit und Pflege zum Beispiel. Ein konkreter Vorschlag, eine Gesundheitsabgabe auf alle Einkünfte, also auch auf Mieteinnahmen oder Gewinne am Kapitalmarkt.
Ich finde die Debatte darüber, ob man nicht sagt, Kapitaleinkünfte müssen stärker herangezogen werden. Das ist doch eine berechtigte Diskussion, wenn man sagt, wir wollen unser Land modernisieren. Und wir sollten nicht zaghaft sein, wenn es jetzt um Reformdebatten geht.
Der CDU-Generalsekretär entgegnet, man könne über alles reden, doch Carsten Linnemann ist skeptisch.
Wenn Sie mich persönlich fragen, würde ich jetzt ausgerechnet nicht die kleinen und mittleren Sparer angreifen. Die brauchen Planungssicherheit. Wir sagen, legt doch Geld an fürs Alter, ob eine Mietswohnung oder eine andere Anlage. Und jetzt sagen wir am Ende, nee, wir nehmen euch die Planungssicherheit. Ihr müsst jetzt noch mal einen Beitrag zahlen.
Einig sind sich Union und SPD aber, dass Reformen schnell kommen müssen, egal ob Wahlkampf ist oder nicht.
In Spanien leben Schätzungen zufolge 840.000 Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung. Vielen von ihnen will die Regierung nun einen legalen Status ermöglichen. Ministerpräsident Sanchez argumentiert, Spanien brauche Einwanderer für den Arbeitsmarkt. Seine Regierung verfolgt damit einen anderen Kurs als die EU-Kommission. Brüssel hatte zuletzt Pläne für schnelle Abschiebungen vorgestellt.
Immer wieder Schlangen vor Botschaften und Konsulaten. Viele Einwanderer haben von den neuen Regeln gehört. Auch Jenny Zamudio aus Peru. Sie will ein Führungszeugnis beantragen. Jenny ist eine von geschätzt 840.000 Eingewanderten, die irregulär in Spanien leben. Der Großteil kommt wie sie aus Lateinamerika. Viele arbeiten bisher schwarz. Ich möchte legal arbeiten, mehr Lebensqualität haben und mehr Arbeitsrechte. Voraussetzung dafür, Einwanderer müssen Ende 2025 seit mindestens 5 Monaten im Land gewesen sein. Sie dürfen seit 5 Jahren keine Vorstrafen haben, keine Gefahr für die öffentliche Ordnung sein und keinem Einreiseverbot unterliegen. Jubel vor dem Parlament von Organisationen, die sich für all das eingesetzt hatten. Legalisierungen gab es in Spanien schon mehrfach, nicht nur unter linken Regierungen. Es gibt nicht wenige internationale Stimmen, die die gute Entwicklung der spanischen Wirtschaft mit unserer Migrationspolitik erklären. Legalisieren statt abschieben. Für diesen Kurs bekommt die spanische Regierung aber nicht nur Applaus. In den vergangenen 4 Jahren kamen plötzlich sehr viele Menschen und das führte auch zu einer gewissen Belastung der öffentlichen Einrichtungen und der Infrastruktur. Die jüngsten Umfragen dazu ergeben deshalb ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis zwischen Pro und Contra in der Bevölkerung. Ab April kann Jenny Zamudio den Antrag auf Legalisierung stellen, vorläufig für 1 Jahr. Danach kann sie einen dauerhaften Aufenthalt beantragen.
491 Tage lang lebte Eli Sharabi in ständiger Angst. Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen ihn aus dem Kibbuz Be'eri in den Gazastreifen verschleppt. Heute vor 1 Jahr hat die Terrormiliz Hamas Sharabi freigelassen. Wie er die Gefangenschaft verarbeitet, darüber hat er mit unserer Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann gesprochen.
Der 8. Februar vor 1 Jahr. Eli Sharabi ist eine von 3 israelischen Geiseln, die an diesem Tag im Rahmen eines Abkommens zur Waffenruhe freigelassen werden. Die Hamas nutzt das für eine Propaganda-Inszenierung. Eli Sharabi ist sichtlich abgemagert, wartet darauf, endlich seine Frau und die Töchter in Israel wiederzusehen. Doch die Rückkehr wird komplett anders als erhofft. Rückblick. 7. Oktober 2023. Terroristen dringen in israelische Ortschaften ein, verschleppen Eli Sharabi und 250 weitere Geiseln in den Gazastreifen. Er ruft seiner Familie noch zu, ich komme zurück. Ich bin in den Überlebensmodus gegangen und habe nichts mehr gefühlt. Zunächst wird er in einem Wohnhaus gefangen gehalten, dann mit anderen Geiseln in Tunneln. Seine Beine dauernd in Ketten, ein Entführer bricht ihm die Rippen. Doch das Schlimmste sei der Hunger gewesen. Man zählt jedes Reiskorn, um es mit den anderen zu teilen. Es ist unmenschlich, aber man versucht, ein Mensch zu bleiben in dieser extremen Situation. In that extreme conditions. Eli Sharabi hält sich an der Hoffnung fest, seine Familie wiederzusehen. Doch als er nach 491 Tagen in Gefangenschaft freikommt, erfährt er von Verwandten, seine Frau und die beiden Töchter wurden bereits am 7. Oktober 2023 getötet. Um all das zu verarbeiten, spricht er oft über das Erlebte und schreibt ein Buch, das er seiner Familie widmet. Ich vermisse sie so sehr, sagt er. In den Kibbuz zieht er nicht zurück. Er will nach vorne blicken. Hass und Wut verspüre er trotz allem nicht, sagt Eli Sharabi. Er hoffe nach wie vor auf Frieden, irgendwann mit den Nachbarn im Gazastreifen.
Für Football-Fans wird es eine lange Nacht. In Kalifornien steigt heute der 60. Super Bowl, das Finale der US-Profiliga NFL. Die Seattle Seahawks treffen in Santa Clara auf die New England Patriots. Kickoff ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Auch politische Debatten begleiten das Mega-Event.
Partystimmung in San Francisco. Die Fans beider Mannschaften seit Tagen heiß auf das Finale.
Go Hawks, here we go!
Go Patriots!
Win the Super Bowl!
Die Seattle Seahawks haben den Super Bowl erst einmal gewonnen, gehen aber als leichter Favorit ins Rennen. Die New England Patriots könnten mit einem Sieg Geschichte schreiben. Denn das wäre bereits ihr 7. Titel und der Rekord. Doch nicht für alle steht der Kampf um die Trophäe im Mittelpunkt. Die Halbzeitshow mit dem puerto-ricanischen Künstler Bad Bunny von Fans mit Spannung erwartet. Für viele Republikaner ein Affront, weil Bad Bunny Trumps Abschiebepolitik kritisiert und auf Spanisch singt. Keiner muss Spanisch lernen, nur wie man tanzt. Und es gibt keinen besseren Tanz als den, der aus dem Herzen kommt. Präsident Trump bleibt dem Super Bowl in diesem Jahr fern. Und die konservative Jugendorganisation Turning Point organisiert aus Protest eine alternative Halbzeitshow. Doch sie hier freuen sich auf das Original und nehmen dafür Ticketpreise von mehreren tausend Dollar in Kauf.
Am zweiten Tag der Olympischen Winterspiele hat sich das deutsche Team die ersten Medaillen gesichert. Den größten Erfolg feierte Rodelweltmeister Max Langenhahn mit Gold im Einsitzer.
Er sorgt für den goldenen Abschluss des Tages. Rodler Max Langenhahn kürt sich im Eiskanal zum Olympiasieger. Nach 3 Fabelläufen geht er als Führender in den letzten Durchgang und lässt sich seinen Vorsprung da nicht mehr nehmen. Gewinnt Gold vor Jonas Müller aus Österreich und Dominik Fischnaller aus Italien. Erster Gratulant im Ziel, der geschlagene 3-malige Olympiasieger Felix Loch. Er wird nur 6. Für den ersten deutschen Glücksmoment des Tages sorgt Emma Eicher. Sie gewinnt Silber in der Abfahrt. Am Ende fehlt nur ein Wimpernschlag von 400stel Sekunden zum Olympiasieg.
Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis ich das realisiert habe, aber ich freue mich riesig.
Gold geht an die Weltmeisterin Brazy Johnson aus den USA. Bronze sichert sich Sofia Goggia aus Italien. Eine andere Amerikanerin wird dagegen zur tragischen Figur des Tages. US-Superstar Lindsay Vonn, trotz Kreuzbandriss an den Start gegangen, stürzt schwer, muss abtransportiert werden. Die 41-Jährige soll sich einen Bruch im linken Unterschenkel zugezogen haben. Die Biathlon-Mixstaffel mit Justus Strelo, Philipp Navrat, Vanessa Vogt und Franziska Preuß schafft den Sprung aufs Podest. Und das trotz einer Strafrunde von Schlussläuferin Franziska Preuß beim letzten Schießen. Deutschland sichert sich am Ende überraschend die Bronzemedaille.
Ich bin happy über den Lucky Shot, der letzte Schuss, der war sehr wichtig. Und ja, dann war es schon schön, als Dritte übers Ziel zu fahren.
Olympiagold geht an das favorisierte Top-Quartett aus Frankreich. Silber gewinnt Gastgeber Italien.
Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga gab es heute noch 2 Spiele. Bayern München besiegte Hoffenheim 5:1. Die Mannschaft von Trainer Kompany bleibt somit auf Platz 1 mit 6 Punkten Vorsprung vor Dortmund. Zuvor gewann Leipzig in Köln mit 2:1.
Leipzigs Christoph Baumgartner, Mann des Spiels in Köln. Die Leipziger in den dunklen Trikots vor 50.000 Zuschauern mit der Führung nach einer knappen halben Stunde. Freistoß von Nationalspieler David Raum, Baumgartner mit dem Kopf, das erste Tor für den Österreicher nach 6 Spielen ohne Treffer. Gästetrainer Ole Werner gefällt das. Nach der Pause drehen die Gastgeber auf. Elmaler setzt sich gegen 2 Gegenspieler durch. Johannesson als robuster Vorlagengeber. Jan Thielmann mit dem perfekten Abschluss. Das 1:1 Lohn für eine klare Kölner Leistungssteigerung. Nur 5 Minuten nach dem 1:1 wieder Leipzig. Schlager bedient Baumgartner. Die Sachsen wieder vorne. Danach wird es turbulent. Doppeltorschütze Baumgartner verhindert mit der Hand den erneuten Ausgleich. Einen Elfmeter für Köln gibt es aber nicht. Schiedsrichter Willenburg entscheidet per Videobeweis auf Abseits im Vorfeld. Die Ferse von Sebulonsen, Millimeter im Abseits. So gewinnt Leipzig 2:1, dank Christoph Baumgartner.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 9. Februar.
Morgen noch ruhiges Wetter, Mitte der Woche wird es unbeständiger. In der Nacht kann es vor allem im Osten örtlich etwas Schneegriesel oder Sprühregen geben, Vorsicht Gletter. Am Tag ist es meist trüb, nur vereinzelt ein paar Tropfen, im Nordosten ein paar Flocken, gebietsweise auch Sonnenschein, vor allem in Nordrhein-Westfalen und in den südlichen Hochlagen. In der Nacht plus 4 bis minus 5 Grad, am Tag minus 1 Grad in Vorpommern, plus 10 Grad im Südwesten. Am Dienstag etwas häufiger Sonne. Im Südwesten regnet es gebietsweise. Der Regen breitet sich Richtung Mitte aus. Am Mittwoch häufig Regen, teilweise ist es windig. Im Nordosten Schnee oder gefrierender Regen. Auch am Donnerstag ab und an Regen. Im Bergland regnet es kräftig, windig. An der Ostsee Schnee oder gefrierender Regen.
In den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Julia Niharika-Sen geht es um die Wahlen in Thailand, bei denen auch über den Weg zu einer demokratischeren Verfassung abgestimmt wurde. Außerdem die Bundesliga mit Höhepunkten aus dem Spitzenspiel Bayern gegen Hoffenheim. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.